im normalen Vollzug ist eigentlich als Seemannsmissionar, müssen Sie sehr flexibel sein, weil Sie wissen nie, was Sie auf dem Schiff erwartet. Und die Probleme, die kommen, müssen Sie innerhalb dieser 12-Stunden-Frist lösen. Und das ist oft sehr schwierig. Sie können nicht sagen, okay, denke ich mal drüber nach, sondern Sie müssen sich sofort ans Werk machen und sagen, wie kriege ich das jetzt, auf Deutsch gesagt, gebacken, dass ich dem oder der Gruppe jetzt da helfen kann.
Bewegt, beschwert, begeistert. Der Podcast von Bildung Evangelisch und der Werkstatt Demokratie heute. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Bewegt, beschwert, begeistert. Mein Name ist Annika Hoppe-Seiler und neben mir sitzt meine Kollegin Carina Habeuter.
Hallo.
Unser heutiger Gast ist Christian Schmidt, 54 Jahre alt, evangelischer Pfarrer der Ägidiengemeinde in Eltersdorf und Vater von zwei erwachsenen Kindern. Und worüber wir heute mit ihm sprechen werden, ist seine Tätigkeit in der Seemannsmission in Singapur. Aber zunächst einmal herzlich willkommen, Herr Schmidt.
Grüß Gott.
Und auch an Sie die Frage, welches unserer BE-Wörter haben Sie sich denn für den Einstieg ausgesucht?
Was beflügelt dich?
Dann würde ich Sie bitten, uns zu erzählen, was beflügelt Sie denn?
Mich beflügelt meine Arbeit in der Ortsgemeinde als Pfarrer in allen möglichen, wie man so schön sagt, Arbeitsgebieten, die ein Pfarrer eben dann hat. Und es sind sehr viele.
Und eines dieser Arbeitsgebiete, das Sie nicht mehr, aber für zumindest 8 Jahre hatten, war Ihre Tätigkeit in der Seemannsmission in Singapur. Dort waren Sie von 2008 bis 2016 zusammen mit Ihrer Familie. Wie kamen Sie denn überhaupt dazu? Hat Sie als gebürtiger Franke die Sehnsucht nach dem Meer gelockt?
Ich habe Ihnen ja schon gerade gesagt, dass ich gerne arbeite als Pfarrer vor Ort. Ich stamme selber aus einer Pfarrersfamilie, also ich kenne das von klein auf, von der Wiege an. Und irgendwann kommt man an den Punkt, something totally different. Also man möchte mal was ganz anderes machen und da hat sich das bei Mission eine Welt angeboten. Es wollte keiner das machen und ich fand es ganz spannend, also Seemannsmission in Singapur zu machen.
Und was ist denn allgemein der Arbeitsbereich einer Seemannsmission? Was sind denn da so Tätigkeiten?
Das ist eine sehr gute Frage. Am besten vielleicht zu erklären mit so ein bisschen Bahnhofsmission, nur für Seeleute. Und man muss sich halt es folgendermaßen vorstellen, dass der moderne Frachtverkehr über sehr große Containerschiffe läuft. Die Mannschaften sind durchaus unterschiedlich zusammengesetzt, also Nationen, mein Rekord war mal, ich glaube, bei 22 Besatzungsgliedern 11 unterschiedliche Nationen. Und wenn Sie als Seemann, das kann man sich ja gut vorstellen, da ist man sehr lange auf hoher See. Und dann kommt der Seemann in einem fremden Hafen an und freut sich da, wenn er, in dem Falle, wie ich ja dort war, Internet zur Verfügung hat, nach Hause telefonieren kann, weil das alles Möglichkeiten waren, die es damals auf den Schiffen nicht gab. Da hat sich aber auch viel verändert, aber nicht bei allen Schiffen.
Das heißt, es gibt so gut wie in jedem Hafen weltweit auch irgendeine Form von Seemannsmission?
Ja, das ist eine Initiative, die aus dem 18. Jahrhundert stammt, weil eben die Seemannsmission ist da entstanden als Fürsorge für Seeleute, damit die nicht nur in irgendwelchen Kneipen landen. Und bei den Seeleuten war ja oft so, dass die dann auch gar nicht freiwillig auf diesen Schiffen waren, sondern sogenannt Shanghaied. Also die haben einen zu viel getrunken und haben sich dann auf dem Schiff wiedergefunden. Also da gab es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Und keinerlei Krankenfürsorge, keinerlei Sozialfürsorge. Wenn sie sich auf dem Schiff verletzen und nicht mehr weiterarbeiten können, ist ihre Familie in die Armut gefallen. Alkoholmissbrauch gab es natürlich damals alles das auch und da hat die Seemannsmission gesagt, wir bieten etwas, ein Heim, ein Haus, ähnlich wie eben die Mission an den Bahnhöfen. Mhm. Wir kümmern uns um Leute, um die sich sonst keiner kümmern würde.
Als soziale Anlaufstelle,
ja, ganz
in allen
sozial,
Häfen der Welt.
Diakonisches Programm, ganz starkes sozialdiakonisches Programm.
Wir möchten jetzt dann gleich natürlich auf die Seemannsmission konkret vor Ort in Singapur zu sprechen kommen. Vorneweg ein paar Informationen. Singapur ist ein Stadtstaat und hat ungefähr 5,6 Millionen Einwohner und es befindet sich dort einer der größten Häfen der Welt. Insgesamt werden 90% des globalen Frachthandels tatsächlich über Containerschiffe transportiert. Das bedeutet, es betrifft einfach eine sehr, sehr große Anzahl von Menschen, die in diesem Bereich tätig sind. Weltweit gibt es ca. 4.800 Containerschiffe und schätzungsweise arbeiten dort 1,4 Millionen Seeleute auf diesen Schiffen. Der zweite große Bereich, in dem noch deutlich mehr Menschen beschäftigt sind, wobei es hier eher Dunkelziffern gibt, aber schätzungsweise 14 Millionen Menschen arbeiten auf Fischereischiffen. Davon befinden sich 80% im asiatischen Raum. Und auf diese beiden Aspekte, sowohl die Containerschifffahrt als auch die Fischereischifffahrt, kommen wir jetzt im weiteren Verlauf zu sprechen, denn beides hat ja bei Ihnen in der Seemannsmission eine große Rolle gespielt. Was bedeutet das denn konkret vor Ort in Singapur?
Man muss immer unterscheiden zwischen Seeleuten auf Container oder Frachtschiffen. Und ich habe immer ganz bewusst dann auch gesagt, Seeleute auf Fischereifahrzeugen, weil der Gedanke, den wir bei Fischern haben, ist dieses berühmte Lied in Capri, ne? Man fährt so mal nachts raus und dann kommt man wieder zurück. Und das gilt aber für diese Art von Hochseefischerei überhaupt nicht. Die sind teilweise 24 Monate unterwegs auf ihrem Schiff, ohne ein Stück Land zu sehen. Sie werden vielleicht fragen, wie funktioniert es? Es ist einfach, die haben Versorgungsschiffe, die kommen, holen den gefangenen Fisch ab und bringen gleichzeitig Treibstoff und Nahrungsmittel für die Crew. Und dann folgt quasi dieser Fischtrawler dem Fischschwarm oder bleibt in den fischreichen Gewässern, weil die Anfahrt sehr teuer und sehr langwierig ist. Also ist gar nicht mehr vergleichbar mit der Küstenfischerei, die wir im Auge haben, wenn wir an Fischfang denken. Und damit sind auch schon alle damit verbundenen Probleme angedeutet. Alles, was auf hoher See passiert, ist dem Auge eines wachenden Staates oder einer Staatsanwaltschaft völlig entzogen. Und ganz anders ist es bei der Seefahrt jetzt mit Containern, also der Frachtschifffahrt. Da gibt es natürlich auch ganz andere Schiffe noch, Bulk Carrier oder was auch immer. Aber der größte Teil macht die Containerschifffahrt aus, die jetzt Singapur betrifft. Singapur ist der größte Umschlagplatz von Container. Es hängt mit der Öffnung vom Suezkanal zusammen auf halber Strecke, ne, nach dem Suezkanal und nach Asien oder Australien werden die Container umgeschlagen. Und das ist wie so eine, man kann sich das vorstellen wie eine Autobahn für Container. Die Verweildauer eines Containers in Singapur ist nicht länger als 3 Tage maximal. Es sind riesige Berge von Container, die man da sieht, aber die werden relativ schnell umgeschlagen. Die Schiffe haben teilweise über 20.000 Container heutzutage an Bord. Das schaffen nur noch wenige Häfen und da fährt also ein LKW nach dem anderen an dem Schiff vorbei. Der Container wird von dem Ladekran genommen mit einer Zange und ist innerhalb von 1,5 Minuten, manche Häfen nehmen schon 2 Container auf einmal auf dem Fahrzeug und wird dann an den Stellplatz gebracht oder gleich aufs neue Schiff. Ist eine unheimliche Logistik.
Das heißt dann aber auch, dass die Schiffe gar nicht so lange vor Ort liegen. Was bedeutet es dann für Ihren Kontakt mit den Seeleuten auf diesen Schiffen?
Wird immer schwieriger. Also ich habe Kollegen, die länger in der Seemannsmission waren, Valparaiso zum Beispiel, da waren die Schiffe, weil das oft man dann auch so Schiffe waren, die jetzt nicht Container hatten, sondern einfach Schüttgut, die waren eine Woche im Hafen. Die haben dann mit den Seeleuten zusammen Ausflüge in die nähere Umgebung gemacht, Feste organisiert, Spanferkel essen oder sowas. In Singapur undenkbar. Also das Schiff ist nicht länger als 12 Stunden im Hafen. Maximal 18 Stunden das Containerschiff. Und dann ist es wieder auf hoher See. Und dann müssen sie ja, weil sie so eine Schicht haben als Seemann, 6 Stunden on, 6 off, müssen sie auch da in der Zeit nochmal frei haben. Und da war für viele Seeleute, obwohl sie einen Hafen angelaufen haben, es nicht möglich, das Schiff zu verlassen, um sich zum Beispiel eine Telefonkarte zu kaufen, irgendein Geschenk für die Angehörigen zu besorgen, Rasierwasser oder Zahnpasta zu erneuern oder was auch immer. Die kamen dann in die Seemannsmission, wir haben immer so einen kleinen Store auch, wo die Leute sich was einkaufen können, schnell telefonieren, E-Mail abschicken können, ohne den Hafen zu verlassen, also ohne dieses ganze, ich brauche erstmal meinen Reisepass, muss ein, obwohl das in Singapur relativ einfach ist. Die einzigen, die den Hafen nicht verlassen dürfen, sind die Iraner.
Das hat aus politische Gründe. Politischen Gründen dann.
Sonst darf also, hat jeder so ein Visum on Arrival, man kriegt einen Stempel und kann dann wenn man einen gültigen Pass hat und den hat einer auf einem Containerschiff, der kann dann auch in die Stadt gehen. Aber, und die Stadt ist ja relativ nah am Hafen, oder ich sage immer gern umgekehrt, Singapur ist ein großer Hafen mit einer Stadt dran, weil der Hafen zieht sich einmal um die Insel rum und wo kein Hafen ist, sind einfach Werften.
Das heißt, es kamen sowohl Seeleute zu Ihnen in die Seemannsmission, aber es gab auch den umgekehrten Fall, dass die auf die Schiffe gegangen sind, um die Seeleute zu besuchen.
Gibt es drei Möglichkeiten, also normal das Schiff im Hafen zu besuchen, wenn es anlegt. Da hat man eben das Problem, dass natürlich die Verweildauer des Schiffes sehr kurz ist und man muss genau die Zeit erwischen, wo er da ist. Aber es ist insofern bequem für den Seemannspastor, weil ich kann mit meinem Auto bis an das Schiff ranfahren, kann das da parken, ich habe eine extra Erlaubnis dafür und bin dann einfach nur die Gangway hochgelaufen und habe dann das Schiff besucht. Die andere Möglichkeit ist, sich ein Taxiboot zu nehmen für die Schiffe, die auf Räder liegen. Die meisten Schiffe besuchen ja gar nicht den Hafen, nur die die Ladung löschen oder aufnehmen. Die Schiffe, die auf Räder liegen, kriegen zum Beispiel Treibstoff, bunkern also, oder haben einen Crewwechsel. Das findet alles nicht im Hafen statt, sondern die liegen dann so 1 bis 2 Kilometer vor Singapur. Und man fährt mit einem Taxiboot dann hin, geht dann die Pilot's Ladder, eine normale Strickleiter, hoch und besucht so das Schiff. Da ist der Vorteil, man hat mehr Zeit, aber das Besuchen auf die Art und Weise ist relativ teuer, weil das Taxiboot mindestens 150 Singapur-Dollar kostet.
Oh, okay.
Und das muss man ja immer durch Spenden erstmal einwerben.
Und die dritte Möglichkeit wäre dann die, dass die Seeleute zu Ihnen kommen?
Ja, okay. In die Station am Hafen, also wo wir dann einfach unser Sender hatten.
Wie kann man sich diesen Center vorstellen?
Sehr einfach.
Was
also,
gibt's da?
Es ist rein der Praxis geschuldet. Wir hatten am Anfang von meinem Kollegen, der die Seemannsmission angefangen hat und 16 Jahre geführt hat in Singapur, einen Raum in einem anderen Gebäude. Das wurde aber dann, wie in Singapur alles innerhalb von 10 Jahren abgerissen wird, hat man so wegen das Gefühl, wurde das Gebäude abgerissen, dann war es ein bisschen schwierig, einen neuen Platz im Hafen zu finden. Wir hatten dann das Glück an der Immigration, also da, wo die Leute ihr Visum on Arrival bekommen, da hatten wir dann auch unsere Seemannsmission obendrauf. Das kann man sich vorstellen wie einen großen Container. Es waren eigentlich drei hintereinander gesetzte Container, die dann miteinander verschweißt waren. Und in den Containern ist dann einfach immer unser Sendermanager, der die Leute begrüßt, der dann Wünsche und Anregungen entgegennimmt, Sachen verkauft, die die Leute wollen, auch nachfragt, was braucht er denn, dann kann man das auch dann vorrätig halten. Dann sehr viele Computerbildschirme, damit man einfach Kontakt halten kann mit den lieben Daheim. Und früher hatten wir viele Telefonzellen, aber das hat sich mittlerweile erübrigt, weil die meisten ein Mobiltelefon dabei haben. Da geht es dann eigentlich nur um die berühmten Karten zum Aufladen. Also die haben wir auch immer mit auf die Schiffe mitgebracht, so Aufladekarten.
Und jetzt stelle ich mir vor, dass die Seeleute ja aus der ganzen Welt kommen. Das heißt, die haben auch unterschiedliche Konfessionen, unterschiedliche Nationalitäten. Und wie reagieren denn die Seeleute auf Sie als evangelisch-lutherischen Pfarrer?
Das ist eigentlich eine wunderbare Arbeit, weil sie kommen und die Leute schauen sie an und sagen, sind Sie vom Management oder sind Sie von der Reederei oder sind Sie von der Emigration? Na, und ich sagte, nee, ich komme von der Seemannsmission. Ach, Seemannsmission, kommen Sie rein. Also man ist sehr willkommen. Ich bin in 8 Jahren nur ein einziges Mal von einem Schiff abgewiesen worden. Und das war, weil die gerade aus Sicherheitsgründen, die haben gebunkert und haben gesagt, das geht jetzt gerade leider nicht. Aber Sie können gerne später kommen. Und die Leute werden sehr gerne besucht. Die Sozialkontakte sind auf einem Schiff, das gleichzeitig ihre Arbeitsstelle ist, sehr begrenzt. Und Sie können sich vorstellen, Sie haben Verträge von mindestens einem halben Jahr, also 6 Monaten, steigern dann bis 2 Jahre, wo Sie auf so einem Schiff verbringen, teilweise immer mit denselben Leuten, die kennen alle ihre Geschichten, alle ihre Witze und da kommt einer, der kennt es nicht oder der bringt vielleicht sogar selber noch was mit. Und deswegen war das immer ein freudiges Willkommen.
Und wie sind Sie dann konkret damit umgegangen, dass zum Beispiel ganz viele katholische Filipinos auf den Schiffen sind?
Also man muss natürlich, man ist sehr breit aufgestellt. Die Religion der Seeleute spielt bei uns keine Rolle in der Arbeit der Seemannsmission. Also wenn einer kommt und sagt, ne, ich benötige Hilfe, Unterstützung, ist es immer religionsungebunden, konfessionsungebunden schon gar. Und da wir natürlich auch einen katholischen Seemannsseelsorger hatten, den Father Romeo, wenn der zum Beispiel gefordert wurde, dann hat man den einfach angerufen und gesagt, ich bin jetzt auf dem und dem Schiff, kannst du da bitte kommen? Da ist ein Seemann, der würde sich gern mit dir unterhalten. Aber es gab auch ganz normale Situationen, wo man einfach Rituale, die erwartet worden sind, zum Beispiel ein Schiff mit Weihwasser zu segnen, das war den Filipinos als katholische Christen wichtig. Der Father Romeo hat mir dafür dann immer Weihwasser zur Verfügung gestellt und dann ist man durch das Schiff gegangen und hat dann wirklich Weihwasser verspritzt.
Ökumenisch flexibel also.
Ja, musste man das sein, weil das wurde einfach erwartet, weil da ist noch ein sehr starker Okkultismus auch. Wenn auf dem Schiff was Böses passiert, dann braucht es einen, der das Schiff von den Bösen wieder reinigt. Und wenn man da als Pfarrer kommt, ist man da sehr gut gesehen. Und dann ist völlig egal, also das ist Seemanns Mission und wer das macht, es muss nur einer machen.
Und jetzt abgesehen von den Ritualen, wenn Sie mit den Seeleuten ins Gespräch kommen, über welche Themen spricht man da oder um welche Probleme geht es denn da?
Es sind teilweise genau dieselben Probleme, wie wir sie in einem Seelsorgegespräch hier auch in der Dorfgemeinschaft oder in der Ortsgemeinschaft kennen. Familiäre Sachen. Sie haben natürlich immer noch die Problematisierung oder Intensivierung dadurch, dass sie von ihren Lieben so weit getrennt sind. Zum Beispiel der schlimme Sturm auf den Philippinen sind wir auf Schiffe gegangen, wo die Leute eben nicht gewusst haben, was mit ihren Angehörigen daheim passiert ist. Und da haben wir dann miteinander einen Gottesdienst auf dem Schiff gefeiert und haben versucht halt, die Leute zu begleiten und zu trösten, bis eben dann irgendwelche Nachrichten kamen oder man überhaupt Kontakt gekriegt hat zu den Leuten daheim. Das ist eine Ausnahmesituation, aber im normalen Vollzug ist eigentlich als Seemannsmissionar, müssen Sie sehr flexibel sein, weil Sie wissen nie, was Sie auf dem Schiff erwartet. Und die Probleme, die kommen, müssen Sie innerhalb dieser 12-Stunden-Frist lösen. Und das ist oft sehr schwierig. Sie können nicht sagen, okay, denke ich mal drüber nach, sondern Sie müssen sich sofort ans Werk machen und sagen, wie kriege ich das jetzt, auf Deutsch gesagt, gebacken, dass ich dem oder der Gruppe jetzt da helfen kann. Also wenn dann ein Fall kommt, dass man zum Beispiel jemand hat, der sagt, ich habe Misshandlung an Bord, dann müssen Sie sich mit dem Kapitän in Verbindung setzen, müssen sagen, was ist da passiert. Dann müssen Sie sich mit der Reederei in Verbindung setzen, mit der Gewerkschaft in Verbindung setzen, dass die da was macht. Und das alles möglichst in schneller Zeit. Weil der Seemann natürlich sagt, wenn jetzt nichts passiert, dann bin ich wieder 4 Wochen auf See und diesen Misshandlungen ausgesetzt.
Das heißt, Sie waren da ganz oft in einem Konfliktfeld eigentlich oder in einem Spannungsfeld zwischen Seesorger auf der einen Seite, aber Anwalt der Seeleute auf der anderen Seite.
Ja, ich hatte eine lange Diskussion mit meinem singapurianischen lutherischen Bischof, chinesischer Abstammung, der ganz stark dieses Seelsorgekonzept hatte und eben gesagt hat, du bist als Seemannspfarrer natürlich ein barmherziger Samariter, den Leuten hilft, wo sie Hilfe brauchen. Und ich habe ihn dann nach längerer Diskussion geantwortet, ja, aber irgendwann kommt auch der Punkt, wo man die Straße zwischen Jerusalem und Jericho sicherer machen muss. Dass man nicht permanent nur am Verbinden ist und am Versorgen, sondern auch sagt, es kommt erst gar nicht so weit. Und da heißt es auch, Vorgänge einfach transparent zu machen. Und deswegen war die Zusammenarbeit da mit den Gewerkschaften ganz wichtig.
Konnten Sie denn da was erreichen?
Da kann man sehr viel erreichen. Das hat mich auch erstaunt. Selbst in einem Land wie Singapur, was sehr kapitalistisch, sozialistisch geprägt ist. Das ist so eine ganz spannende Mischung dort. Und zwar, das beste Argument ist Singapur, es ist eine Schamkultur, sage ich da immer, ist, wenn man versagt, ihr beschämt euch dadurch. Also Singapur will ein Vorzeigeland sein. Und das soll alles makellos sein, sauber, schön, grün, funktionierend. Und wenn man dann sagt, ja, aber ihr habt dieses Image und dann sind da Seeleute, die haben nichts zu essen, nichts zu trinken, sind in euren Hafengewässern, ihr seid also zuständig und dann müsst ihr doch was machen. Und über die Argumentation kommt man dann auch an die Verantwortlichen ran. Oder indem man im Fischereihafen eben sagt, es kann doch nicht sein im sauberen Singapur, dass da Seeleute sind, die keine Toilette haben. Weil auf den Fischereifahrzeugen ist die Toilette einfach ein Loch im Schiff. Und wenn man dann in einem Hafenbecken ist und dann das Frischwasser aus dem und auch das Duschwasser bezieht aus dem Hafenbecken, weiß man, was man mit dem Eimer dann da irgendwann hochzieht.
Frischwasser in Anführungszeichen, ja.
Genau, so ist es. Also man schwimmt, auf Deutsch gesagt, in der eigenen. Und Trinkwasser ist teuer. Das konnte natürlich im Hafen gekauft werden, aber viele Reeder, die also jetzt für die Fischereifahrzeuge zuständig waren, haben gesagt, nö, das machen wir nicht in Singapur. Wir gehen in einen Hafen in Indonesien, da ist das einfach billiger. Und deswegen waren die Frischwasservorräte auf solchen Fischereibooten so knapp, dass man das wirklich nur zum Trinken genommen hat. Und für die Körperhygiene und alles andere wurde, das habe ich ja selber immer gesehen, das Wasser entweder mit der hochgepumpt aus dem Hafenbecken oder bei manchen Booten sogar einfach nur mit dem Eimer hochgezogen. Da hat man dann die Toilette gespült.
Vielleicht muss man da an der Stelle nochmal erklären zum Hintergrund, das klang am Anfang auch vorhin schon mal an. Es gibt in Singapur 5 Containerhäfen und 2 Fischereihäfen. Und der Unterschied ist eben, dass in den 5 Containerhäfen wirklich die Containerschiffe, die internationalen, ankommen. Und das ist ein Bereich, der aber noch reglementierter ist. Und dann diese 2 Fischereihäfen, da herrschen einfach andere Bedingungen vor. Können Sie dazu noch mal was sagen zu den Lebensbedingungen der Fischer auf diesen Booten? Und wie das überhaupt mit der rechtlichen Stellung dieser Fischer ist?
Also man muss einfach sagen, sie unterhalten sich mit den Behörden in Singapur und sagen, ja, da fahren doch Fischereifahrzeuge hin. Wer kümmert sich eigentlich um die? Ja, die landen da nur Fisch an für den Fischmarkt. Das geht uns nichts an. Und da ist auch ein großer Fischmarkt. Und dann sehen Sie so im Hintergrund, da liegen einfach so ein paar Hochseetrawler. Und wenn Sie dann eins dieser Schiffe besuchen, müssen Sie erstmal durch die Emigration wieder durch. Sprich umgekehrt, ein Fischer auf so einem Schiff kann zwar an Land gehen, aber das Land, das er da betritt, das ist nur der Börs von dem Schiff. Also das sind 100 Meter auf 20 Meter, wo die anlegen. Aber sie dürfen nicht durch die Kontrolle durch. Warum? Weil sie keinen Pass haben. Warum haben sie keinen Pass? Weil der Kapitän den Pass illegalerweise eingesammelt hat. Es ist eigentlich immer so, dass die Pässe beim Kapitän verschlossen sind. Aber wenn der Seemann sagt, ich möchte jetzt meinen Pass und an Land gehen, dann muss der Kapitän ihm den geben. Der Kapitän, auf die Frage, ja, warum könnt ihr denn nicht an Land? Ja, der Kapitän gibt uns den Pass nicht. Dann frage ich den Kapitän, warum geben Sie den Pass nicht? Ja, wenn einer meiner Seeleute wegläuft, dann kriege ich eine hohe Konventionalstrafe von Singapur. Dass hier einer illegal quasi von meinen Seeleuten abhaut. Das ist ja schon mal die Frage überhaupt zu stellen, warum wollen die überhaupt abhauen. Ne? Dann ist der nächste Punkt, man geht dann an die Immigration und sagt, was können wir da machen? Wir würden die gern versorgen, wir würden eine Station hier aufbauen in dem Fischereihafen. Was müssen wir tun, dass die da hinkommen können? Und sagt, ja, die brauchen nur einen Pass, dann können sie raus. Ja, aber dann würden die ja vielleicht weggehen und der Kapitän sagt, ja, das geht mich nichts an. Und dann sind sie so zwischen den Stühlen und versuchen, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Zum einen mit dem Besitzer von dem Fischmarkt, der muss ihnen den Platz zur Verfügung stellen, wo sie ihr Sender aufbauen können. Dann mit den Behörden von Singapur, gerade Einwanderungsbehörde, die sagt, naja, also wir achten darauf, dass wir keine illegalen Einwanderer haben. Und dann natürlich mit dem Kapitän des Schiffes. Der sagt, ich muss ja darauf schauen, dass Arbeitsbetrieb auf meinem Schiff normal funktioniert. Und dann kommt noch dazu irgendwo in der Ferne ein Reeder, der meist unbekannt ist, der Schiffseigner, oft nur ein Strohmann. Und dann kommt noch dazu, das war bei uns ein chinesischer Manning Agent, also der für die Besatzungen zuständig war, den Austausch der Besatzungen. Hochkriminell, aber hochprofitabel. Und dazwischen bewegen sie sich dann und versuchen, kleine Schritte zu gehen.
Um es jetzt einfach nochmal ganz konkret zu benennen, das heißt, es geht zum einen wirklich um Menschenhandel. Also da werden einfach Menschen, also Arbeiter auf meistens Migranten aus Kambodscha oder Thailand, auf diese Schiffe als Arbeiter vermittelt. Und diese Arbeiter haben an Bord des Schiffs keine Rechte mehr.
Also sie schließen zwar einen Vertrag mit einem dieser Manning Agents wie dem Mr. Lim da in Singapur, der da der bekannteste ist. Aber der Vertrag, wenn Sie den durchlesen, da sehen Sie nur Pflichten, aber keine Rechte. Und selbst bei der Bezahlung ist es so, wenn Sie Ihren Kontrakt brechen, bekommen Sie für die geleistete Arbeit kein Geld und Sie kriegen das Geld erst am Schluss. Das ist also ein unheimliches Druckmittel, die Leute auf den Schiffen zu behalten, weil sie wissen, wenn ich meinen 24-Monate-Vertrag vorher abbreche, habe ich nichts. Egal, ob ich jetzt dann 20 Monate gearbeitet habe, das verfällt. Und ich muss sogar noch den Rückflug von Changi Airport auf meine Insel oder nach Myanmar, Kambodscha oder sonst was bezahlen. Und wenn sie so verletzlich sind, dann ist natürlich dem Betrug Tür und Tor geöffnet. Weil sie haben ja niemanden, wo sie sich beschweren können. Das kann ja alles ganz gut funktionieren. Ich habe ja auch Fischer gehabt, die haben immer wieder auf Schiffen angeheuert. Aber ich habe auch Fischer gehabt, die bei uns oder beim Father Romeo dann im Büro saßen, Rotz und Wasser geheult haben und gesagt haben, sie müssen von dem Schiff weg. Dann hat man sie mühsam von dem Schiff wegbekommen. Und dann hat man gefragt, na ihr zwei, was macht ihr denn jetzt auf den Philippinen? Der eine hat gesagt, ja, ich werde jetzt wahrscheinlich Bauarbeiter, so Tagelöhner. Und der andere hat gesagt, es bleibt mir nichts anderes übrig, als wieder neu auf dem Schiff anzuheuern. Weil ich habe keine andere Möglichkeit, Geld zu verdienen. Also es ist ein sehr starkes Abhängigkeitsverhältnis. Und der erste Versuch, den wir damals, 2009 war das gemacht haben, war, dass wir einfach mit Erlaubnis der Einwanderungsbehörde große Schilder in allen Sprachen, die auf den Schiffen gesprochen werden, aufgehängt haben, mit unserer Telefonnummer und so Piktogrammen, Hygiene, Geld betreffend, Gewalt an Bord betreffend, weil hat man so Schläger, eine Toilettenschüssel und so, dass man also ganz einfach das verstehen kann. Und wenn ihr da irgendwo welche Probleme habt, ruft uns an. Und das war das Erste, wo wir, einen Fuß in die Tür bekommen haben, um den Leuten zu helfen.
Aber ist es nicht schwer auszuhalten, wenn diese Fischer da an Land gehen, man trifft die, sie erzählen von ihren Sorgen, sie erzählen, dass da Menschen auf hoher See wirklich über Bord geschmissen werden, ja, also dass es da wirklich zu krassen Vorfällen auch kommt. Und dann fällt dieses Schiff aber wieder weg und man muss ja als Seemannspfarrer davon ausgehen, dass man diese Menschen nie mehr wieder sieht. Also wie geht man damit um?
Die Belastung ist sehr hoch, weil ich habe einmal erlebt, das war eine Gruppe von jungen Indern, die kamen, denen wurde versprochen, sie arbeiten auf einem Kreuzfahrtschiff. Die haben sich einfach umgedreht, wie sie gesehen haben. Sie sind im Fischereihafen gelandet und sind wieder gegangen. Ich habe sie dann angesprochen, haben sie mir das erklärt, aber die waren der englischen Sprache perfekt mächtig und hatten eigenes Geld. Ich hatte selber aber auch mit einem Jungen aus Myanmar, der nicht mal das Mindestalter hatte von 18 Jahren, sondern 16 Jahre alt war, was schon völlig illegal ist.
Das sind oft Kinder, ja. Ja. Also auch 14, 15-Jährige, ja. Von denen man liest.
Und der dann eben gesagt hat, er will wieder nach Hause, aber da können sie niemandem helfen. Der musste auf dem Schiff bleiben. Also von da an, da kommen sie an Punkte, wo es echt heftig wird. Weil natürlich der Staat Singapur ist sehr auf sein Aussehen da bedacht. Und hat sich in den vergangenen Jahren dann immer mehr auch da engagiert, hat sich auch finanziell an dem Sender beteiligt. Aber es gilt natürlich immer die Maxime, jedem Singapurianer muss es besser gehen als einem Ausländer. Weil dann war wirklich so, wir konnten keine Toilette einrichten, weil eben, und keine Aircon einrichten, weil eben, und kein Internet in einem Gebäude einrichten, weil es eben Singapurianer gibt, die eben auch nur einen Fan haben, also einen Ventilator, keine Aircon zu Hause. Und das musste alles einfach bleiben. Wir hatten also dann direkt neben den Schiffen in der prallen Sonne ein Eisengestell, wie eine Bushaltestelle, habe ich immer gesagt. Und weil er oft heftiger Tropenregen ist, hatten wir Plastikplanen, etwas dickere Plastikplanen, die wir dann runterrollen konnten, damit die Computer nicht nass werden. Und dann hatten wir einen Wasserspender, so einen großen Wasserspender, kennen Sie vielleicht auch, so ein großes Glasgefäß mit Ersatzgefäßen. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, die Leute waren so arm, dass die uns das Wasser gestohlen haben. Kann man sich nicht vorstellen. Also wir mussten dann immer das Wasser unterbringen bei der Emigration, weil sonst die Wasserbehälter ruckzuck auf den Schiffen verschwunden sind. Stellen Sie sich mal vor, wer bitte klaut bei uns Wasser?
Ja, ich denke, dass diese Lebensbedingungen von den Fischern einfach wahnsinnig prekär sind. Vor allem, sie kriegen ja nur einen ganz kleinen Ausschnitt mit dort im Hafen von Singapur. Das meiste Leben findet ja an Bord statt auf hoher See und da gibt es ja einfach keine Kontrolle.
Ja, wir hatten mal ein Schiff aus Chile, also Flaggenstadt Chile, und da waren wir an Bord, waren umringt von Fischern, also Seeleuten auf einem Fischereifahrzeug unterschiedlichster Nation, und wir haben Zeitschriften verteilt, wir haben Telefonkarten verteilt, wir haben Nahrungsmittel verteilt, und dann kam plötzlich, ich würde sagen, der erste Offizier spricht uns an und sagt so: Was machst du auf meinem Schiff? Eiskalter Ton, ne? Mich anschauen. Und dann war oft eine beliebte Taktik als von mir, sich immer wegen doof stellen. Ja, wir sind von der Seemannsmission und wir bringen hier ein paar Zeitungen und so und den Leuten. Und da guckt er mich so richtig so abschätzig an und so: Ach Gott, was ist denn das für eine Figur? Ne? Also, und hat sich dann so umgedreht und ist wieder gegangen, ne? So mit so einem ganz herablassenden Blick. Das Erstaunliche dabei war nicht das Verhalten von diesem ersten Offizier, sondern der Mannschaft. Ich war ja dann auch hochkonzentriert, habe also mich nur mit dem beschäftigt. Und dann, das hat ganz kurz ja nur gedauert, das Erzählen war länger. Und ich blicke mich um und kein Mannschaftsmitglied ist mehr zu sehen. Wie vom Boden verschluckt. Und dann kann man sich das Arbeitsklima auf dem Schiff sehr gut vorstellen.
Wir haben ja jetzt schon mehrfach, mal konkreter, mal mehr am Rande, darüber gesprochen, welche Rolle auch Singapur als Stadtstaat einnimmt. Und man kriegt ja so ein bisschen ein ambivalentes Bild, das Sie hier zeichnen. Wie war denn insgesamt oder so grundsätzlich das Leben für Sie und Ihre Familie in Singapur? Wie haben Sie das empfunden, diese 8 Jahre?
Singapur ist eine, ich sage es immer gern, eine Demokratur. Also es schmeckt sich sehr demokratisch an. Es gibt demokratische Wahlen. Vor kurzem waren erst wieder welche. Aber es ist eigentlich, die Stadt gehört einer Familie, der des Staatsgründers Lee Kuan Yew. Und auch der Sohn ist jetzt Ministerpräsident. Das ist eigentlich in meinen Augen ein riesengroßes Familienunternehmen. Die Stadt ist perfekt. Wenn Sie die besuchen, fühlen Sie sich unheimlich wohl. Für mich mit kleinen Kindern war das ein Traum, vergleichbar zu anderen asiatischen Städten, wo Sie in Dreck, Müll und Kriminalität ersticken. Es kommt aber natürlich mit einem Preis. Ich sage, da habe ich meine Hassliebe entwickelt. Wenn da ein Problem entsteht, dann löst es dieser Staat. Und zwar ziemlich hart, stringent, aber in der Regel sehr erfolgreich. Und wenn man das sich anschaut, dann sagt man natürlich, ich profitiere unheimlich von dieser Sicherheit, die da herrscht. Meine Kinder konnten die öffentlichen Nahverkehrsmittel benutzen, die sind sich frei. Es gibt keine Scheibenviertel in Singapur. Sie können auch als Frau Tag und Nacht überall hingehen. Es gibt keine Gefahrenzonen. Wenn Sie aber dann an einer U-Bahn-Haltestelle sind, dann sehen Sie halt, das sind sehr, sehr viele Kameras. Und wir hatten mal als Pfarrkapitel, also die Pfarrer aus Singapur, die der lutherischen Kirche angehörten, wurden wir vom Geheimdienst eingeladen. Die haben ein eigenes Geheimdienstmuseum. Und da wurde uns dann eben gesagt, pass auf, du legst deinen Pass auf diesen Scanner und ab da wissen wir, wo du bist. Und das ist wirklich so. Also viele Taxifahrer arbeiten für den Geheimdienst. Es gibt einen Blumenstand in der Orchard Road, da ist einer vom Geheimdienst. Also man ist permanent unter Kontrolle. Was den Singapurianer aber nicht stört, weil er so gewohnt ist. Also er lebt in einem Orwell-Staat, findet es aber ganz toll, weil er davon ja nur Vorteile hat, solange er sich an die Regeln hält.
Und für Sie als Außenstehender, was war das für ein Gefühl?
Also das Schöne war ja, dass ich auf der einen Seite Kontakt hatte zu dieser deutschsprachigen Gemeinde, die bei der EKD war. Da habe ich mich ehrenamtlich engagiert, meine Frau auch. Und normal war das aber nicht mein Aufgabengebiet. Und das andere, wo ich zuständig war, das waren die englischsprachigen Singapurianer lutherischen Glaubens, wo ich dann vor Ort eben auch noch in der lutherischen Kirche tätig war, Gottesdienste gehalten habe, Jugendgruppe gehabt und sowas. Und dann kriegen sie so ein bisschen schon einen Insiderblick, wo sie dann merken, dass viele eben doch lieber eine echte Demokratie hätten, mit richtigen Wahlen.
Jetzt sind Sie ja wieder zurück in Franken, in einer eigentlich ja auch doch durchaus beschaulichen, fast schon Dorfgemeinde hier in Eltersdorf. Fühlen Sie sich dem Anliegen der Seeleute denn trotzdem noch irgendwie verbunden oder sogar verpflichtet?
Ja, also ich habe mich erst mit meinem Nachfolger vor kurzem getroffen, das ist ein Diakon, der ist auch wieder ausgereist, der macht auch seinen zweiten Turn. Das wächst einem ans Herz. Da hat man so viel Herzblut reingesteckt, dass man immer schaut, dass das auch wieder weiterläuft, weil es ja nicht selbstverständlich ist.
Jetzt ist ja die Zeit in Singapur auch schon ein paar Jahre zurückliegend. Und wenn Sie jetzt heute so ein Fazit ziehen könnten, vielleicht auch ein bisschen im Vergleich zu Ihrer Tätigkeit hier jetzt wieder in der deutschen, in der fränkischen Gemeinde, wie hat die Zeit in Singapur Sie geprägt?
Für mich war das Erstaunliche, es war mein erster Asienaufenthalt in einer völlig fremden Kultur, die ja wirklich ganz wenig Berührungspunkte mit unserer Kultur hat. Und das absolut Erstaunliche war für mich, dass über das Christentum, also dieser gemeinsame christliche Glaube, mal ein Fundament hatte für alle Arbeitsbereiche. Und die größte Überraschung war für mich immer, ich habe immer gefragt, ach, du bist doch Hindu, erzähl mir über deinen Hindu-Glauben oder du bist Buddhist oder erzähl mir doch mehr über den Buddhismus. Und dann kam in der Regel die Antwort, ja, Buddhist, und da kenne ich mich, weiß ich doch. Aber du bist Christ, das finde ich viel spannender, erzähl mir über deinen christlichen Glauben. Gerade die Buddhisten in Singapur, die sind in so einer vorreformatorischen Phase sehr viel mit Angst behaftet. Und für die ist diese Botschaft der Befreiung allein aus Gnade, ich bin angenommen von Gott, weil Gott mein Vater ist und ein guter Vater und eine gute Mutter liebt einfach ihr Kind, weil es da ist und es muss gar nichts dazu tun. Das ist dort eine so befreiende Vorstellung. Da merken wir erst, wie wir das verinnerlicht haben. Wir brauchen das gar nicht mehr. Das muss uns keiner mehr sagen.
Und das heißt dann nochmal konkret, was ist Ihr Fazit aus den 8 Jahren Singapur?
Ich habe gelernt zu schätzen, was wir haben. Auf die Frage, was ich am meisten vermisst habe, habe ich da immer gern angeantwortet, kühlen, deutschen, beruhigenden Wald, Glocken, wohlklingende Glocken und eine gute Bratwurst.
Wie gut, dass man die Glocken jetzt heute in der Aufnahme sicher auch schon gehört hat.
Und es sind oft die ganz einfachen Dinge, wo wir selbstverständlich sagen, ja und, was ist schon dabei? Ne? Gibt einen schönen Satz, nicht der Glückliche ist dankbar, sondern der Dankbare ist glücklich. Und das finde ich immer noch, kann ich nach dem Aufenthalt in 8 Jahre Asien nur unterstreichen.
Das waren gute Schlussworte. Vielen Dank, Christian Schmidt, für den Einblick in die Seemannsmission in Singapur.
Hat mich sehr gefreut. Dankeschön.